Du bist ein Covidiot, weil du dich nicht impfen lässt. Und du bist ein Corona-Faschist, weil du für die Impfpflicht bist. Ja, du bist irgend so ein depperter Schwurbler. Du bist so ein ein Schlafschaf, das irgendeinem Virologen mit W und Doppel-R auf den Leim gegangen ist. Laut dem Leibniz-Institut für die deutsche Sprache sind in den letzten 2 Jahren so um die 1200 neue Wortschöpfungen entstanden. So Worte wie Corona-Wampe, Impfwurst, Impfselfie, Wuhan-Shake und inklusive natürlich einiger Schimpfwörter, die die Menschen sich so an den Kopf werfen. Und natürlich auch jede Menge Schubladen, in die man Menschen so reinstecken kann. Das haben wir ja gern, so Schubladen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele von A bis Z. Blaulichtkind, Corona-Kind, Corona-Sünder, Corona-Leugner, Corona-Betze, Corona-Rebell, Corona-Sheriff, Hygieneritter, Impfzauderer, Klopapierhamster, Maskenvermeidungsesser, Nasenbimmler, das sind die, die die Nase rausstehen lassen aus der Maske, Querdenker, Risikotourist, Superspreader, Virusdetektiv, Zellstoffhamster, Zweitimpfling. Man könnte einen Rap schreiben drüber. Das wird wahrscheinlich so ein Hit werden, die Hymne der letzten 2 Jahre. Und wir haben mitbekommen, wie auch Politiker sich in der Wortwahl vergreifen und eigentlich noch weiter einen Keil in die Gesellschaft hineintreiben. Wir sind im Krieg gegen den Coronavirus. Wir müssen eine Drohkulisse aufbauen. Ist die Epidemie der Ungeimpften, das sind die Epidemietreiber, die tyrannisieren die Gesellschaft. Und die andere Seite sagt, ihr seid Corona-Faschisten, ihr seid Corona-Diktatur. Unser Gesundheitsminister wurde als Dr. Frankenstein beschimpft und die Regierung sind alles hinterhältige Gestalten. Und ich weiß nicht, ob ihr in diesen Online-Kommentaren zu den Nachrichten lest, was die Leute sich da an den Kopf werfen. Das ist unterste Schublade. Und besonders schockiert haben mich die folgenden Bilder. Mach die bitte mal rein. Das ist verrückt, oder? Erinnert mich an ganz schlimme Zeiten. Das eine ist aus Österreich, das andere aus Norddeutschland. Aber es zeigt, wie radikalisiert Menschen auf beiden Seiten des Meinungsspektrums sind. Und es geht natürlich viel zu weit, es ist völlig unverhältnismäßig. Unsere Gesellschaft ist gespalten wie seit 50 Jahren nimmer, seit der 68er Bewegung wahrscheinlich, mit allen Verwerfungen und Spannungen, die da waren, oder vielleicht 70er Jahre Debatte um die Einführung der Fristenlösung. Gespaltene Gesellschaft, wie findet ihr das? Ich weiß von einer Familie, die nimmer miteinander reden will, weil sie unterschiedliche Ansichten haben über die Corona-Politik. Es ist auch traurig, das ist auch völlig unverhältnismäßig, oder? Und ich kenne Großeltern, die ihr neugeborenes Enkelkind nicht sehen durften. Die haben dann vom Balkon durften sie es dann betrachten, weil die Kinder so große Angst gehabt haben. Also die Großeltern durften ja die Kinder besuchen, nicht umgekehrt. Das zeigt, wie irrational Ängste sind, von den Medien geschürt auch oft. Und ich finde das bedrückend, diese latente Angst, die Menschen haben. Und wie verschoben sind die Prioritäten? Ist Familie wichtig? Wichtiger als Gesundheit vielleicht? Ich meine, was ist körperliche Unversehrtheit wert an Einsamkeit, an psychischem Leid? Also Spaltung in der Gesellschaft, polarisierte Gesellschaft, also selbst in Familien, so sieht es in der Welt aus. Wie wollen wir als Familie Gottes leben? Wie wollen wir als Gemeindefamilie leben? Wie wollen wir als Christen umgehen mit dieser Situation? Wie leben wir als Nachfolger Jesu in dieser Zeit? Was ist uns wichtig? Was sind unsere Prioritäten? Lassen auch wir uns spalten? Ja, wir wissen, wer Interesse dran hat, wer uns spalten will. Das ist der Teufel. Und Jesus hat selbst gesagt, wenn ein Haus, also eine Familie, ein Haushalt mit sich selbst entzweit ist, dann wird dieses Haus nicht bestehen können. Also Einheit ist eine Überlebensfrage. Einheit ist wichtig. Wie wichtig ist es? Na, frag mal Jesus selber. Jesus war so wichtig, dass er gebetet hat dafür in Johannes 17. Er hat gebetet, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Und ich habe das unterstrichen, in uns. Mach die Bibelstelle bitte rein. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also, ob wir zusammenstehen als Leib Christi oder nicht, das hat damit was zu tun, ob vorchristliche Menschen an Jesus glauben werden oder eben nicht. Und Jesus hat gesagt, daran werdet ihr erkennen, oder daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe füreinander habt. Also wie wir miteinander umgehen, das ist essentiell für unser Zeugnis vor dieser Welt. Also wenn jetzt ein außenstehender Beobachter uns beobachten würde, vielleicht mit versteckter Kamera uns filmen würde, unsere Gespräche nach dem Gottesdienst, unsere Gespräche im Hauskreis vielleicht zum Thema Impfung oder andere Themen, die Gespräche danach übereinander, könnte man das hier zeigen? Oder wäre das peinlich? Würden die Menschen Liebe im Umgang miteinander sehen? Gegenseitige Wertschätzung, trotz unterschiedlichen Ansichten zu Themen wie Corona-Politik oder die Impfung, was jetzt gerade so aktuell ist. Aber wir könnten auch an andere Themen denken, Klimawandel, Atomkraft, Homeschooling, Tierhaltung, darf man Fleisch essen oder nicht? Oder was denkt sie über den Donald Trump oder den Herbert Kickl oder irgendeine politische Partei oder Wehrdienst, UNO, Israel, Eschatologie, wie wird es genau sein, wenn Jesus wiederkommt? Scheidung, Wiederheirat, sollen wir im Gottesdienst im Lobpreis die Hände heben oder lieber nicht? Ökumene, die Rollen von Mann und Frau, Tofu, Pferdeleberkäse, heiße Erdbeeren. Ich meine, wir könnten hunderte heiße Themen finden, über die wir diskutieren können, wo wir vielleicht unterschiedliche Ansichten haben. Aber können wir zusammenstehen trotz dieser unterschiedlichen Ansichten und dieser unterschiedlichen Meinungen? Und wie können wir das schaffen? Das ist unser Thema heute. Der Titel ist Einheit leben in einer polarisierten Gesellschaft, in einer gespaltenen Welt. Momentan gerade durch Corona-Politik und das Ganze. Wir wissen, unter uns Christen gibt es unter uns auch unterschiedliche Ansichten, was die Corona-Politik angeht und Impfung und Impfpflicht und die ganzen Maßnahmen. Wie schaut es da aus bei uns? Ja, klar, oder? Wir sind genauso betroffen wie alle anderen Menschen in Österreich auch, und vielleicht haben wir sogar noch mehr Fragen aus christlicher Sicht oder ethischer Sicht als Christen. Der eine sagt vielleicht, Impfen ist Nächstenliebe. Der dritte Stich ist Solidarität mit denen, die sich nicht selbst schützen können, die aus irgendeinem Grund die Impfung nicht vertragen. Das hat eine soziale Komponente. Und da ist was dran, oder? Und ist Schutz der Schwachen, ist das nicht ein urchristliches Anliegen und Rücksicht zu nehmen? Und der andere sagt vielleicht, ja, aber Rücksicht mit wem? Solidarität mit wem? Wie weit geht das denn? Gehören da auch die ungeborenen Menschen dazu, die Schwächsten unserer Gesellschaft, die abgetrieben werden und dann von der Pharmaindustrie verwertet werden zu Zelllinien für die medizinische Forschung, wo dann Viren gezüchtet werden auf diesen Linien und Impfungen getestet werden, finden wir das cool? Sind wir da still? Will ich mich als Konsument für ein Produkt entscheiden, was nicht ethisch einwandfrei hergestellt ist? Fördert das nicht ein Stück weit dieses Unrecht auch? Ich fühle mich da nicht wohl dabei. Ich habe vielleicht sogar ein Gewissensproblem damit. Dann sagt der andere, naja, aber hast du gehört vom Vatikan? Nicht? Der Papst hat doch gesagt, dass das Gute und das, der Benefit der Impfung heute sozusagen das Unrecht der Abtreibung damals vor 40 Jahren überwiegt und deswegen ist es moralisch gerechtfertigt, sich impfen zu lassen, damit. Und der andere sagt vielleicht, ja, aber der Papst hat auch gesagt, das ist im Notfall, nicht? Wenn es keine anderen Alternativen gibt und jeder Katholik sollte sich einsetzen gegen dieses Unrecht und für ethisch vertretbare Impfstoffe sich einsetzen. Ja, wer macht denn das? Und dann kommt vielleicht ein Dritter zu dem Gespräch dazu und sagt, aber ihr habt es ja schon gehört, der WHO-Chef hat gesagt, in den wohlhabenden Ländern sollen sie die dritte Impfung stoppen. Und die Impfstoffe stattdessen in ärmere Länder schicken, wo eine ganz niedrige Quote ist. Und er hat gesagt, das ist ein Akt der Solidarität mit den ärmeren Ländern. Das hat auch was, oder? Ja, was ist jetzt? Ist der dritte Stich jetzt solidarisch oder ist er vielleicht sogar egoistisch? Darüber kann man diskutieren. Und ich glaube, wenn man einfach nur einander zuhören würde, würden wir vielleicht sogar Neues entdecken und draufkommen, es ist nicht so schwarz-weiß, wie ich immer gedacht habe. Es gibt Graubereiche, die ich entdecken kann. Und allein das würde schon die harten Fronten ein bisschen aufweichen, gell? Bibel sagt überhaupt nichts zum Thema Impfung erst einmal. Und vielleicht könnte man sogar biblische Prinzipien finden für beide Seiten. Apropos Bibel, vielleicht kommt ein vierter Bruder zu dem Gespräch dazu und sagt, ja, wenn du die Impfung nimmst, wenn du dich impfen lässt, dann nimmst du doch das Malzeichen des Tieres aus der Offenbarung. Finde ich persönlich eine steile These, aber würde man mit dem auch reden? Würde sich der auch geliebt fühlen in unserer Mitte? Ich finde es schlimm, dass in dem öffentlichen Diskurs, in dem medialen Diskurs, diese Gesprächsbereitschaft ja weitgehend auf der Strecke bleibt mit denen, die es anders sehen. Wie ist es mit uns? Kriegen wir das besser hin? Und wenn wir über die Bibel reden, darf natürlich Römer 13 nicht fehlen. Der eine sagt, hey, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Das steht da in Römer 13. Also wenn die Regierung sagt, Impfpflicht oder Maskenpflicht oder ihr dürft nicht singen im Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so war. In Deutschland war das eine Zeit lang eine Vorschrift. Aber wenn die Regierung das sagt, dann müssen wir gehorchen. Das ist ganz einfach, da steht's. Und der andere sagt vielleicht, naja, aber lies einmal nach. Da steht, die Bösen bestrafen oder das Böse bestrafen steht eigentlich und das Gute belohnen. Geht eigentlich um Strafrecht, um Todesstrafe. Wenn man es genau, die hat das Schwert, die Obrigkeit. Das wäre auch wieder ein Fass, was wir aufmachen könnten, gell? Darf der Staat sich in Kirchenbelange einmischen? Ich meine, wir singen ja nicht einfach, wir beten an. Und Anbetung ist frei. Außerdem leben wir in einer Demokratie, nicht in einer Diktatur. Und ich meine, wir hatten Situationen, wo die Exekutive eine Vorschrift erlassen hat, die nicht durch die Legislative legitimiert war und die Judikative wieder aufgehoben hat. Ja, was heißt denn da in dem Kontext der Obrigkeit untertan sein? Demokratie, wir sind das Volk. Und indem ich auf eine Demo gehe oder den Rechtsweg beschreite gegen irgendeine Vorschrift, da stehe ich für die Grundrechte ein, das ist Teil der demokratischen Ordnung, ich nehme meine Verantwortung als Bürger wahr. Und ich meine, wir sehen Christen auf den Demos. Also wer hat jetzt recht? Darüber können wir diskutieren. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, es gibt alle möglichen Grautöne. Und hier ist es ja gut, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Im Licht der Bibel, im Licht von Jesus. Und es ist gut, dass wir unsere Überzeugungen haben. Aber wie bewahren wir Einheit in dieser Pluralität der Meinungen und Argumenten und Überzeugungen? Ich habe 5 Punkte. Erster Punkt, haben wir schon drüber gesprochen. Erster Punkt ist zuhören. Nicht nur denen, die deiner Meinung sind, sondern auch den anderen. Den Blick ein bisschen weiten. Dann siehst du nämlich nicht nur Covidioten und Corona-Faschisten, sondern es gibt ein ganzes Spektrum an Meinungen und Argumenten. Und ich meine, ehrlich gesagt, ich glaube, keiner von uns ist ein Experte, was Virologie und Epidemie und das ganze Zeug anbelangt. Keiner von uns ist ein Experte, können wir ein bisschen demütiger sein, gell? Ich habe letzte Woche mal wieder so eine Expertendiskussion mir angeschaut, die war sogar ziemlich halbwegs ausgewogen. Experten aus unterschiedlichen Richtungen. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass die von beiden Richtungen eigentlich sagen, es gibt noch ganz vieles, was wir nicht wissen. Wir wissen es nicht, was nach Omikron kommt. Und ob am Ende die Engländer recht haben werden, die alles öffnen, oder vielleicht unsere Regierung, die da vorsichtiger vorgeht, wir wissen es nicht. Wir tasten uns so voran im Nebel sozusagen. Ja, ein bisschen Demut tut gut, das macht das Zuhören dann auch leichter. Vielleicht lernst du gar was dabei. Also erster Punkt, zuhören. Zweiter Punkt, wichtigster Punkt, ist klare Prioritäten. Geistig klar sehen. Worum geht es denn im Leben? Um Corona, um die Impfung, Recht zu haben, um Gesundheit, worum geht es im Leben? Was ist der Zweck? Was ist der Sinn des Lebens? Wofür sind wir geschaffen? Für Jesus, oder? Also ist der Zweck unseres Lebens, ihn lieben, ihn ehren und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das hat uns Jesus gesagt. Ja, das ist unsere Priorität. Und in der Geschichte der Menschheit, jetzt gesamtgeschichtlich betrachtet, wird die Corona-Epidemie ein Pup sein. Ein Kratzen im Hals, nicht mehr, völlig unbedeutend und bald vorbei. Und Jesus ist der Herr, vor dem jedes Knie sich beugen wird. Er ist der Retter und der Heiland für alle Ewigkeit. Also, worauf wollen wir uns konzentrieren? Was soll unser Leben ausfüllen? Was soll unsere Gemeinschaft ausfüllen? Wofür wollen wir stehen? Ihr könnt euch ja mal selbst fragen, so in den letzten 2 Jahren, wie viel Zeit hast du damit verbracht, Nachrichten zu lesen über Corona oder in der Bibel zu lesen, um Jesus besser kennen zu lernen und Zeit mit ihm zu verbringen? Und ich predige zu mir selber. Wie viel Zeit hast du damit verbracht, mit anderen Menschen über Corona zu reden, und wie viel Zeit hast du damit verbracht, mit ihnen über Jesus zu reden? Was wollen wir tun? Wollen wir Menschen zur Impfung bekehren oder wollen wir Menschen zu Jesus bekehren? Was ist unser Auftrag? Ja, doch Menschen zu Jesus zu bringen und mitzunehmen in eine Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm. Also klare Prioritäten. Und das Licht scheint am hellsten in der Dunkelheit. Als wir im Sommer in Amerika waren, habe ich mich mit einem Freund getroffen, der ist auch Pastor, ist schon ein bisschen älter als ich, und haben auch so über das Thema geredet, und er hat gesagt, hey, das erinnert mich unsere Zeit gerade echt so an die 68er Jahre, wo diese großen Zerwürfnisse waren in der Gesellschaft. Und ich meine, in Amerika ist er da gerade richtig auch zugegangen, jetzt im Sommer mit Black Lives Matter und diese Proteste und wirklich Unruhen in den Straßen. Er hat gesagt, das erinnert mich an die 68er Bewegung. Und was ist inmitten dieses Chaos und dieser Kulturkämpfe und dieser Konflikte geboren? Die Jesus People Bewegung in den 70er Jahren, wo Hunderttausende leere, enttäuschte, suchende Menschen zu Jesus umgekehrt sind, sich zu Jesus bekehrt haben. Und er hat gesagt, könnte das sein, dass auch unsere Zeit so eine Zeit ist? Könnte das sein, dass Erntezeit kommt. Ja, unsere Krisen sind seine Gelegenheiten. Und was soll unser Fokus sein in Zeiten wie diesen? Lass uns ausgerichtet sein. Lass uns ausgerichtet sein auf ihn. Lass uns ausgerichtet sein auf unseren Auftrag für ihn. Wir sind seine Botschafter. Und wie wir miteinander umgehen in dieser Zeit, kann ein Licht sein für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wenn wir einander lieben, trotz unterschiedlicher Meinungen und Ansichten zu irgendwelchen Randthemen unseres Lebens. Jesus hat gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass wir seine Nachfolger sind. Also was sollen wir tun in dieser Zeit? Mach es zu deinem Fokus, Licht zu sein für Jesus. Ein Licht, das Jesus oder das die Menschen auf Jesus hinweist. Wie gesagt, in der Bibel steht nichts über Corona, aber in der Bibel steht ganz viel über unsere Einstellung, die wir haben sollen und den Umgang miteinander und wie wir lieben sollen und lieben können. Das soll unser Fokus sein. Wenn wir als Christen im Kreis stehen und uns gegenseitig anklotzen mit unseren verschiedenen Meinungen, was passiert dann? Ja, da fangen wir an zu streiten, weil dann sehe ich deine Wimmern und du siehst meine Wimmern und meine Glatze und was weiß ich was. Und dann fangen wir an zu streiten. Ja? Aber wenn wir uns um Jesus versammeln und gemeinsam auf Jesus schauen, dann wären wir eins. Wenn wir von uns selbst rausschauen auf diese verlorene Welt und unseren Auftrag wahrnehmen, dann sind wir im selben Team. Dann sind wir wieder eins in unserer Ausgerichtetheit. Seht ihr, unsere Identität ist Christus. Ich bin ein Christ. Ich bin nicht ein Geimpfter oder ein Ungeimpfter. Ich bin ein Christ. Geimpft oder ungeimpft, das ist nicht die Brille, durch die ich alles sehen will. Irgendeine Position zu einem Gesundheitsthema. Sondern Jesus. Paulus hat es so gesagt, er hat gesagt, das Leben ist für mich eine Sache, eine Person eigentlich. Das Leben ist für mich Christus. Und diese Klarheit macht unsere Sicht klarer. Das macht die Dinge ein Stück weit einfacher zu beurteilen, oder? Einfach mal die Prioritäten, das Gewicht von Dingen abzuwägen. In der Apostelgeschichte 6 heißt es, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten. Das waren die Christen aus griechisch-heidnischem Hintergrund. Gegen die Hebräer, das waren die Christen aus dem jüdischen Hintergrund. Warum? Weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Und wir kennen nicht die Details, warum das so war und ob das Absicht war irgendwo, dass die... Aber mir scheint, ein Kern des Problems ist, dass die Jünger sich als Hellenisten oder als Hebräer gesehen haben, statt einfach als Christen. Ich meine, die hatten ein Problem, das hätte man relativ einfach lösen können. Die Apostel haben das auch wunderbar weise gelöst. Aber es wurde echt zu einem Problem, weil sie ein Stück weit in ihrer Gruppenzugehörigkeit, Hellenisten oder Hebräer, da ihre Identität gesehen haben. Also sagen wir heute Impfbefürworter und Impfgegner, statt dass sie in Jesus allein ihre Identität gesehen haben. Und das hat zu Problemen geführt und zu Rivalitäten. Sie haben gesagt, unsere Witwen wurden und so weiter. Ne? Das hat plötzlich einen ganz anderen Ton bekommen, dieses Problem, was ja da war. Genauso sehen wir in der Gemeinde in Korinth, als Menschen so ihre Fanclubs gegründet haben von verschiedenen Predigern. Der eine hat gesagt, ich finde den Paulus total gut. Und der nächste hat gesagt, na, der Apollos, der ist besser. Und der dritte hat gesagt, hey, ich finde der Petrus, der ist es, ich bin für den Petrus. Und der Paulus hat ihnen geschrieben, hey, seid ihr total bescheuert? Das ist jetzt meine Übersetzung. Seid ihr total bescheuert? Ihr seid fleischlich, das heißt, ihr seid von eurem alten Denken bestimmt. Paulus, Apollos, Petrus, Er sagt, ihr seid Gottes Tempel. Ihr seid Christi. Und wir Prediger, wir sind Diener Christi. Also es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, es geht nicht um meine Meinung, es geht um Jesus, um ihn. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, wird alles oder vieles klarer und einfacher. Also zuhören, die Prioritäten klar haben. Dritter Punkt ist, andere mit Jesu Augen sehen. Jeder Mensch ist ein von Gott geliebter Mensch. So sehr, dass er alles für ihn gegeben hat. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Für ihn oder für sie. Schau dich einmal um. Schau dich einmal um. Wer neben dir sitzt, wer hinter dir sitzt, schau dich einmal um. Wen siehst du denn? Einen Geimpften oder Ungeimpften? Geschwister vor allem, oder? Brüder und Schwestern, das ist, was wir sind. Wir sind von Gott geliebte, gewollte, gerettete Menschen. 3G. Wir sind adoptierte Kinder Gottes. Wir sind in derselben Familie, wir sind im selben Team. Wir haben Jesus. Und das ist das absolut Wesentliche, völlig unabhängig von irgendwelchen Ansichten zu irgendwelchen Randthemen. Also egal, wie schräg ich deine Meinung finde oder wie verschoben ich deine Bibelauslegung finde, zuallererst bist du mein Bruder oder meine Schwester. Und dann kommt erst einmal lange gar nichts. Das geht vor alles andere. Und Jesus hat die Menschen immer als Menschen gesehen, nicht als Schubladen, als wandelnde Schubladen. Jesus hat nicht den Pharisäer gesehen, sondern er hat Nikodemus gesehen. Jesus hat nicht die Ehebrecherin gesehen, sondern die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus hat nicht den Zöllner gesehen, sondern Matthäus. Also lasst uns nicht den Geimpften oder den Ungeimpften sehen, sondern nimm deinen Bruder oder deine Schwester wahr. Allumfassend, mit all ihren Sorgen, mit ihren Ängsten. Die einen vielleicht mehr Ängste vor einer Krankheit, die anderen vielleicht vor Impfnebenwirkungen, ich weiß es nicht. Aber unsere Haltung zu Impfung und zu vielen anderen Dingen auch, ist ja zu einem guten Teil biografisch geprägt. Also von unseren persönlichen Erfahrungen, also mehr als uns lieb ist, gell? Mehr als wir gerne zugeben wollen. Also zum Beispiel in Deutschland, wir haben auf so einem Block gewohnt hier mit einem gemeinsamen Hof, Nachbarn auf beiden Seiten und rechts neben uns die Nachbarin, die wurde zuerst geimpft, die hat im Gesundheitsbereich gearbeitet und die hat 6 Wochen lang furchtbares Kopfweh gekriegt nach der Impfung. Also so, dass sie mit Morphium behandelt werden musste, dass sie die Schmerzen überhaupt ertragen konnte. Glaubt ihr, das hat eine Auswirkung gehabt auf uns in der Nachbarschaft? Wir waren ein bisschen vorsichtiger und einmal abwartender, was die Impfung betrifft. Auf der anderen Seite mein Bruder, sein Nachbar wäre fast gestorben an Corona. Und er hat einen Freund mit Long-Covid-Syndrom. Und der hat sich sehr schnell impfen lassen. Also persönliche Erfahrungen prägen uns, noch bevor wir Fakten und Zahlen und Statistiken und das ganze Zeug uns reinziehen und uns damit beschäftigen. Und am Ende muss jeder für sich seine Entscheidung treffen. Und weißt was, wir anderen, wir müssen das stehen lassen. Wir können reden, im Gespräch sein, diskutieren auch, finde ich auch super, aber am Ende muss ich den anderen stehen lassen mit seiner Entscheidung. Auch wenn mein Bruder oder meine Schwester es anders sieht als ich. Selbst wenn ich mal schwer tue damit. Vielleicht kennt ihr dieses Bild, macht es bitte mal rein von diesem Mädchen, das ihren kleinen Bruder trägt. Und sie wird gefragt, hey, ist der nicht zu schwer? Und sie sagt, er ist nicht schwer, er ist mein Bruder. Können wir einander tragen? Vielleicht sogar ertragen? Steht auch in der Bibel, gell? Ertragt einander in der Liebe Christi. Können wir einander tragen um des Zeugnisses Willen für Jesus, um des größeren Zielens willen. Jesus hat gesagt, glückselig sind die Friedensstifter. Und ich glaube, wenn wir einander erstmal zuhören, was den anderen wirklich bewegt, seine Sorgen, seine Ängste, wenn wir versuchen, ihn zu verstehen, wenn wir uns auch die Liebe bewusst machen, die Jesus für ihn oder für sie hat, dann werden wir barmherziger und großzügiger sein können. Und Jesus sieht ja sowieso unser Herz, mein Herz dem anderen gegenüber, sein Herz, seine Motivation. Und Motivation ist wichtiger als Position. Ich möchte euch gerne ein Zitat vorlesen, was ich euch mitgebracht habe, kannst du auch an die Wand werfen, von Chuck Smith. Das begleitet mich schon seit Jahren. Das hat er geschrieben in einem Büchlein, wo es um ein sehr kontroversielles theologisches Thema geht. Und das ist sozusagen der Schlussabsatz. Und er schreibt, trachtet nach den Dingen, die die liebevolle Natur Jesu in unserem Leben hervorbringen. Ich habe lieber die falschen Fakten und eine richtige Einstellung, als die richtigen Fakten und eine falsche Einstellung. Gott kann mein Verständnis der Fakten in einem Moment verändern, aber es braucht oft ein Leben lang, um meine Einstellung zu ändern. Da ist ganz viel Wahres dran. Vierter Punkt ist Gottvertrauen. Hey, ich bin ultimativ in Gottes Hand. Und auch der Bruder oder die Schwester ist in Gottes Hand. Und wenn er oder sie was tut, was mir persönlich vielleicht ein bisschen Angst macht und wo ich mich unwohl fühle, dann kann ich mich erstmal dem Herrn anvertrauen. Und dann habe ich Frieden. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Papa. Und ich meine, Jesus ist wirklich unsere einzige Sicherheit, wenn wir es objektiv betrachten. Und wir wissen, er wird ultimativ alles zum Guten verwenden. Also selbst Krankheit, selbst den Tod, das befördert mich in die Herrlichkeit zu ihm. Und wenn es sein muss, will ich lieber lieben als leben. Jesus hat gesagt, alles Gute, was ihr euren Mitmenschen tut, das habt ihr mir getan. Also was bringt es, wenn ich sicher lebe und dabei meine Berufung und das Herz Jesu verfehle? Und Angst ist ja sowieso immer ein schlechter Ratgeber, gell? Das macht uns manipulierbar, das vernebelt eine gute Sicht auf den Bruder und die Schwester. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Also uns Gott anvertrauen. Letzter Punkt, fünfter Punkt, wir wollen den anderen mit der Haltung Jesu, mit dem Sinn Christi begegnen. Philipper Kapitel 2, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, also dieselbe Einstellung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eiter Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte, als ich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Der Gott war, aber es nicht festgehalten hat, sondern sich entleert hat und Mensch geworden ist und als Mensch hat er sich nochmal erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Der allerletzte Verbrecher am Kreuz für dich und mich, um dich und mich zu erlösen, frei zu kaufen von unserer Schuld, von dieser Entfremdung von Gott. Das war die Haltung Jesu. Und wenn wir diese Haltung einnehmen, wie könnte das praktisch aussehen? Naja, wenn ich zum Beispiel nichts von Masken halte, aber ich merke, dass mein Bruder, der neben mir sitzt, irgendwo ein bisschen ängstlich ist und dem ist das nicht geheuer, ja, dann lasse ich die Maske halt auf. Ich meine, wenn ich es im Supermarkt beim Einkaufen tragen kann, dann kann ich es auch im Gottesdienst tragen, oder? Wird mich nicht umbringen. Und auf der anderen Seite, wenn ich total überzeugt bin, jeder muss Masken tragen, das ist total wichtig und sonst fühle ich mich nicht sicher und dann sitzt da irgendwo der ältere Bruder, der mal durchschnaufen muss und der die Maske runterzieht oder von mir aus die schwangere Schwester, die Luft braucht und die Maske runterzieht, ja, dann ist sie auch keine potenzielle Mörderin, sondern dann ist sie meine Schwester. Und dann vielleicht lächelst du die an und sagst, ist okay. Ist okay. Statt Polizist zu spielen und zu sagen, ihr habt ihr gesehen, die hat da die Maske runtergezogen. Und die Einstellung Jesu haben. Wäre das nicht Jesus ähnlich, wenn wir so miteinander umgehen würden? In der Gemeinde in Korinth gab es eine Diskussion um das Essen von Fleisch, das Götzen geopfert wurde. Also damals ist man nicht zum Fleischhauer gegangen und hat sein Fleisch gekauft, sondern am Markt, und im Prinzip alle Tiere wurden erstmal irgendeinem Gott oder irgendeinem Götzen geopfert. Und das war eine Diskussion, wenn ich jetzt dieses Fleisch esse, ist es dann Götzenanbetung oder habe ich Freiheit, das zu tun? Also eigentlich eine viel tiefere Diskussion geistlich gesehen als geimpft oder nicht geimpft, so, worüber wir so diskutieren. Ist es Götzendienst oder haben wir Freiheit? Und Paulus hatte Freiheit empfunden in diesen Dingen. Er hat gesagt, es gibt nur einen Gott, es ist auch völlig wurscht. Aber im 1. Korinther 8 schreibt er, wir wissen, dass wir alle Erkenntnis haben. Oh ja, wir haben alle Erkenntnis. Fakten über die Impfung oder Nebenwirkungen oder alternative Fakten. Wir haben alle Erkenntnis. Glauben wir zumindest. Und dann schreibt Paulus weiter, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Bist du ein Playboy oder bist du ein Liebhaber? Und Paulus schreibt, darum, wenn eine Speise meinen Bruder ein Anstoß wird in seinem Gewissen, so will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Hey, das ist krasse Rücksicht, oder? Ich bin gewillt, ein Vegetarier zu werden sogar, als dass ich meinem Bruder Gewissensnöte mache. Als dass er etwas tut, was er für falsch hält wegen mir. Das ist krasse Rücksicht. Und wenn wir so miteinander umgehen, dann wird es gut sein. Dann werden wir ein Licht sein. Ich möchte gerne abschließen mit einer persönlichen Geschichte. Wir als Familie haben ja alle 6 vor etwa 2 Monaten unsere Corona-Erkrankung durchgemacht. Gott sei Dank recht mild. Und wir waren nicht geimpft. Vor allem aus Solidarität mit den Ungeborenen. Und das haben nicht alle verstanden. Gab es auch gute Gespräche. Aber dann, als wir krank geworden sind, da waren der Martin und die Stefanie in der Apotheke für uns einkaufen. Und der Manuel hat uns Essen eingekauft. Und Martin, ich glaube, wir können offen sagen, du bist ein überzeugter Impfbefürworter, gell? Und die Anneliese und der Helmut, die selber gerade genesen waren, haben uns Essen gekocht, haben uns Essen vorbeigebracht. Hey, das war wunderschön. Hier waren wir als Geschwister im Herrn mit unterschiedlichen Überzeugungen, wo man durchaus diskutieren kann, aber als es darauf ankam, haben die Geschwister uns praktisch gelebt und uns praktisch gedient. Und Corona war überhaupt kein Thema. Das war nicht wichtig. Warum? Weil wir sind Geschwister. Das war wichtig. Und so wollen wir leben als Familie Gottes. Amen. Da sind wir Licht in dieser finsteren Welt, in der erkrankten Politikern der Tod gewünscht wird in sozialen Netzwerken und gesagt wird, das geschieht im Recht und er soll nicht behandelt werden im Krankenhaus. Ich meine, alle Raucher werden behandelt, aber der nicht, gell? Weil der hätte sich ja impfen lassen können. Und in der Zeit, in der die Menschen sich gegenseitig als Nazis und Faschisten beschimpfen und Familien sich über Gesundheitspolitik spalten, lass uns als Familie Gottes anders sein. Wie wir miteinander umgehen, das spricht viel lauter, als was für eine Meinung wir haben zu irgendeinem Gesundheitsthema. Also lass uns leuchten für Jesus. Lass uns zusammenstehen, lass uns einander lieben, lass uns zusammenstehen ohne Wenn und Aber zu seiner Ehre. Und lasst uns andere Menschen mitnehmen, damit sie die Ewigkeit auch mit Jesus verbringen. Amen.
Amen.
Lieber Vater, wir danken dir für deine große Liebe zu uns. Wir danken dir, Vater, dass du uns adoptiert hast. Wir danken dir, dass wir Brüder und Schwestern sein dürfen hier, dass wir als gerettete Menschen hier sein dürfen. Und ich möchte beten, Vater, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, Herr, mit deinem Gedanken, dass du unseren Sinn deinem Sinn angleichst, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sind, sondern dir gleichförmig sind, Herr, dass wir lieben, wie du lebst, Herr, sodass viele Menschen dich finden in dieser Zeit. Darum bitte ich dich, Vater, gib uns Weisheit, gib uns Liebe, gib uns deinen Sinn zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.